Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Je größer das Wissen, desto kleiner das Ego. Je kleiner das Wissen, desto größer das Ego, hat Albert Einstein mal gesagt. In der heutigen Episode von Marketing on Fire sprechen wir darüber, warum große Egos zu Silos in Unternehmen führen können und damit Innovation im Marketing verhindern. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Bei mir ist heute Pascal Fantou. Pascal ist, glaube ich, seit Ewigkeiten im ganzen Bereich Marketing unterwegs und wir haben uns letztes Jahr im März, also vor ziemlich genau einem Jahr, auf der SMX sehr, sehr lange unterhalten über Marketing- und Sales-Themen. Und Pascal hat einen sehr, sehr erhellenden Vortrag da gehalten. Deswegen ist es eigentlich ein Skandal, dass ich ein Jahr gewartet habe, dass ich ihn jetzt endlich am Mikro habe. Und ja, ein wunderbarer Austauschpartner zu vielen Marketing- und Sales-Themen. Also insofern, lieber Pascal, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung.
So, Pascal, wir reden über Silos, wir reden über Marketing und Vertrieb und wir reden über Ego und Innovation. Starten wir doch einfach mal, nehmen wir mal eine Skala von 1 bis 10. Wie groß ist eigentlich dein Ego?
Also ich komme vom Background her, habe ich eine philosophische Ausbildung und deswegen fange ich immer mit Definitionen an. Was ist denn eigentlich Ego? Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man unter Ego zusammenfasst. Das eine ist das Selbstbewusstsein, das man selber hat. Und das andere ist das Selbstinteresse, das man hat. Also ich würde sagen, ich habe ein relativ hohes Selbstbewusstsein. Das wird mir auch immer wieder gespiegelt, dass ich sehr überzeugt bin von meinen Meinungen. Ich würde aber vom Gegenüber auch erwarten, dass der genauso überzeugt ist von seinen Meinungen. Und dann kann man sich darüber unterhalten. Wenn ich jemanden treffe, der eine Meinung hat, sie aber nicht vertritt, dann ist mir das kommunikativ immer etwas schwierig. Allerdings der zweite Teil, also das Eigeninteresse, da würde ich mich jetzt eher im unteren Drittel anordnen, weil ich, glaube ich, auch eine sehr demütige Art habe, wenn ich mit neuem Wissen konfrontiert ist. Und das zu deinem Intro, das Thema Marketing und Sales, da bin ich irgendwann mal vor, glaube ich, 6, 7 Jahren drüber gestolpert und habe demütig gelernt, dass ich keine Ahnung von Sales habe. Und das, obwohl ich, wie du sagst, ich bin, glaube ich, seit den 90er Jahren im Marketing. Also da, das war so die Zeit, wo Jung von Matt noch so die große Werbezeit geprägt hat, Springer und Jacobi, wo ist der Tank? So diese berühmten Spots. Und da kam ich eigentlich aus dieser werblichen Marketing-Seite und habe irgendwann mal meine Co-Speakerin Katharina kennengelernt und wir haben uns die Köpfe eingeschlagen über mehrere Jahre. Führt eigentlich das Marketing das Sales oder das Sales das Marketing? Und haben dann festgestellt, dass wir gegenseitig uns gut ergänzen von der Sichtweise und dass es da eigentlich einen Zusammenhang gibt, der von wenig Leuten so gesehen oder gelebt wird. Und das hat so mein Ego auch geprägt, zu sagen, okay, es gibt Dinge, von denen ich keine Ahnung habe und da lerne ich gerne. Und ich bin insgesamt ein sehr neugieriger und lerninteressierter Mensch und deswegen würde ich sagen, das ist so vielleicht der Teil, der mein Ego im Selbstinteresse ein bisschen nach unten schraubt. Aber Selbstbewusstsein, glaube ich, habe ich.
Das finde ich eine wunderbare Einleitung. Jetzt ja, würde ich so sagen, also neugierig definitiv, weil mit dir austauschen ist jetzt nicht so, dass du immer referierst, sondern auch sehr, sehr viel zuhörst und viele Fragen stellst. Das macht die ganze Sache deutlich unterhaltsamer und spricht auch dafür. Und ja, Selbstbewusstsein würde ich dir auch mal attestieren. So, und jetzt, genau, Katharina hatte ich ja auch schon im Podcast drin und mit ihr halt eben auch so diese Schnittstellenthematik besprochen. Und sie hat eher die Sales-Perspektive. Jetzt kommen wir dann mal bei dir ein bisschen aus der Marketing-Perspektive auch. Du hast ja auch immer viel Erfahrung im Mittelstand, bist als Berater auch, glaube ich, aber mit vielen Einblicken gesegnet. Wenn wir mal so auf das Thema Silo-Bildung schauen, innerhalb von Marketingabteilungen und auch so zwischen Marketing und Vertrieb und Marketing, Vertrieb und Produktinnovation, wie auch immer. Wo stehen wir da? So State of the German Silo-Bildung, sagen wir mal. Was siehst du da?
Also ich glaube, ich habe letztes Jahr einen Vortrag gehalten, ich Silos und Egos. Und das war so ja auch die Inspiration für unser Gespräch hier. Vom Prinzip, glaube ich, würden alle sagen, wir arbeiten am gleichen Ding. Also eigentlich gibt es so dieses Dreieck Marketing, Sales, Service, die also so Customer-Facing-Thematiken machen. Und die würden alle sagen, natürlich arbeiten wir im Sinne des Unternehmens. Jetzt gibt es aber Strukturen und Vereinfachungen, die Unternehmen und Abteilungen prägen, die da eine Abgrenzung erzeugen. Eins davon ist Budgets. Also wenn eine Abteilung ein Budget hat, dann ist meistens entsteht ein Kampf um ein Budget. Also was ist meins, was ist deins? Das ist so, wenn man selber, du hast ja ein Unternehmen gegründet und aufgebaut und es gibt so unterschiedliche Größenphasen in Unternehmen. Es gibt so die Anfangsphase, da gehen alle gemeinsam Mittagessen und dann gibt es irgendwann die Phase, wo es die und wir gibt im eigenen Unternehmen. Und das ist so der erste Indikator für Silos, weil wenn es ein die und wir Interesse gibt, dann gibt es sozusagen, dann bedeutet das, dass es nicht mehr das Gleiche ist. Und jetzt gibt es eine zweite Komponente, glaube ich, die dazu kommt, die das noch forciert. Das ist meines Erachtens eine Form von Führungsschwäche. Das ist, wenn man versucht, Führung über Ziele zu definieren. Also, dass man sagt, deine Abteilung hat jetzt ein bestimmtes Ziel. Zum Beispiel klassisch im B2B-Marketing wäre so MQLs. Also, du musst jetzt mal Marketing Qualified Leads erzeugen und wenn du die erzeugt hast und so und so viel davon erzeugt hast, dann hast du dein Ziel erreicht. Damit unterbaue ich natürlich ein Silo, weil das Unternehmen ja überhaupt kein Interesse an Marketing Qualified Leads hat, sondern an Kunden, die Umsatz machen. Wenn aber die Abteilung jetzt einfach nur den Marketing Qualified Leads hinterherläuft, dann entsteht dadurch ein Interessenskonflikt mit dem Sales, die halt sagen, ich will aber Sales Qualified Leads oder Sales Accepted Leads oder wie auch immer die Terminologie ist. Und im Extremfall, das habe ich auch schon gesehen, gibt es Abteilungen, die zwei unterschiedliche Lead-Arten haben, beide unabhängig davon ihre Ziele erreichen, aber niemand sich die Conversion Rate anschaut zwischen Marketing Qualified und Sales Accepted Leads, weil das ist dann, wo der große Bruch auf einmal stattfindet.
Und du hast das jetzt als Führungsschwäche bezeichnet. Also es liegt einfach daran, dass die Abteilungen selber ihre Ziele definieren können und nicht von seiner Unternehmensleitung her runter kaskadiert wird, was eigentlich erwartet wird?
Nee, ich glaube, das Kaskadieren wäre gar nicht das Problem, sondern das Problem an der Stelle ist, dass sie es als ihr eigenes Ziel definieren. Also eigentlich müsste eine Abteilung immer ein Unternehmensziel haben. Es gibt es bei Führungskräften ab und zu, dass die Führungskräfte nicht incentiviert werden auf der Zielerreichung ihrer Abteilung, sondern auf der Ebene drüber. Also dass sozusagen die Führungskräfte ein Interesse haben, ein gemeinsames Ziel mit ihren Peers zu erreichen. Bei Abteilungen bricht es dann aber runter und sagt, ja, es ist so ein Dilemma. Man sagt, Ziele sollen doch so sein, dass man sie auch selber kontrollieren und erreichen kann. Und natürlich kann ich die großen Ziele des Unternehmens nicht erreichen, aber in diesem Schritt, das runterzubrechen auf, was kann ich denn beeinflussen, geht verloren, was ist das übergreifende Ziel? Und das ist das Führungsproblem. Also es ist nicht unbedingt, dass das Ziel an sich das Führungsproblem ist, sondern dass der Geschäftsführer oder die darüberliegende Führungskraft akzeptiert, dass jemand ein Individualziel erstellt und verfolgt, das nicht eingebunden ist.
Oh, das ist total einleuchtend und ich glaube, so aus meiner Erfahrung auch in den meisten Unternehmen wird es tatsächlich genau so in dem falschen Kontext praktiziert, wie du das jetzt gerade geschildert hast, weil genau diese Herausforderung ist, ich habe Ziele, die ich nicht selber erreichen kann. Ist ja nachvollziehbar, dass man da auch dann erstmal als, weiß nicht, Head of Marketing sagt, ja, wie soll ich jetzt meine Ziele erreichen? Ich bin ja abhängig von den anderen drumherum. So, wie gehen wir das Thema an?
Naja, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist Isolation und das andere ist Kooperation. So, und die meisten wählen Isolation, weil sie sagen, dann bin ich jetzt nicht von dem Nachbarabteilungsleiter, den ich eh nicht mag, abhängig, dass wir ein gemeinsames Ziel erreichen, sondern jetzt definiere ich das mal schön selber und dann kann ich doch für meinen Bonus sicherstellen. Und nachdem viele in Unternehmen natürlich auch nachvollziehbar geldgetrieben sind, ist so das Thema Bonus führt ja zu totalen Perversionen. Was ich damit meine ist, letztendlich, weil wissen es viele, aber und sie handeln nur nicht danach. Und Führungsschwäche bedeutet für mich, dass das zugelassen wird. Also total verrückte Beispiele. Mein Lieblingsbeispiel ist Reisekostenabrechnung in Konzernen. Also es gibt eine Hotel-Obergrenze, auch während Messezeiten. Und es wird die Einkaufsabteilung gefeiert, wenn sie die Hotelkosten um 2% gesenkt hat. Das schaut aber niemand auf die Taxikosten von 200 Euro, um ein Hotel zu erreichen, das diesen Preis irgendwie hatte. Also da wird der übergreifende Kontext, nämlich sparsam mit Geld umzugehen, wird verloren, weil man so eine Art sehr geframte Silo-Sicht einnimmt. Und das Gleiche ist bei Marketing und bei Sales der Fall. Also wenn ich diesen Kontext verliere und letztendlich ist es, glaube ich, nachvollziehbar, so zu handeln, aus einer psychologischen Sicht. Aber das ist genau der Führungsjob, das zu verhindern. Und jetzt kommt das Problem Führungsschwäche ist dann immer, wenn Regeln aufgestellt werden, weil Regeln dafür da sind, um meine schwachen Führungskräfte zu kaschieren. Deswegen erfinde ich Reisekostenrichtlinien und irgendwelche Ziele, anstatt zu sagen, naja, schau mal, was ist das, was du beitragen kannst, sinnvoll für das Unternehmensziel? Sagst du, ja, ich kann, so und so viel Traffic besorgen, klassisches Marketing-Thema. so und so viele Klicks. Und sage, ja, okay, welche Klicks sind denn davon wertvoller als andere? Ja, logischerweise die, die konvertieren, sind wertvoller als andere. So, also lass uns doch dann schauen, dass wir ein Ziel machen, wo die Klicks gewertet werden, die konvertiert werden. Und also das kann man nur im Dialog, glaube ich, schaffen, eine vernünftige Lösung dafür zu finden. Aber man muss halt immer den Gesamtkontext im Blick haben. Und das ist das, was, glaube ich, verloren geht. Das Perverseste an solchen Zielen ist übrigens, hatte ich mal in Anfang der Nullerjahre, es gibt so ein, was weiß ich, 15% Ziel im Gehalt und die Leute verwenden jetzt aber mehr als 15% ihrer Zeit darauf, dieses Ziel zu erreichen, weil den Rest haben sie ja schon. Also in der Logik ist sozusagen, das Fixgehalt habe ich ja schon verdient, jetzt kann ich sozusagen 50% meiner Zeit darauf verwenden, 15% meines Gehaltes zu bekommen, was natürlich totaler Quatsch ist.
Und für alle, die sich jetzt gefragt haben, warum haben wir am Eingang über Egos gesprochen, jetzt sind wir nämlich genau an dem Punkt, weil die Leute halt eben einfach ihre individuellen Interessen in den Fokus stellen, was ja auch menschlich völlig nachvollziehbar ist. Also wenn ich 85% von meinem Gehalt sicher habe, dann kümmere ich mich doch um die letzten 15% natürlich intensiver. Und dementsprechend verstehe ich jetzt auch den Punkt, es ist Führungsschwäche, weil man genau das nicht nur zulässt, sondern tatsächlich durch diese Mittel ja auch forciert sogar.
Genau.
So, also wir sorgen durch diese Art der Führung dafür, dass die Leute egoistisch handeln, sprich ihren eigenen Nutzen in den Fokus stellen und gar nicht darauf achten oder nur bedingt darauf achten, was sind eigentlich die Unternehmensziele.
Ja.
So, das ist in Unternehmen natürlich auch total etabliert. So, wenn ich mit Vertrieblern spreche, das Schlimmste, was du machen kannst, ist das Thema Bonus angehen und Bonusvereinbarung und sowas. Also das ist, da herrscht Krieg. So, hast du eine bessere Lösung, wie wir dieses Thema angehen können, wie wir das Thema auflösen können in den Unternehmen schrittweise, weil mit der Axt durchrennen und alles einreißen, was bisher da ist, führt jetzt wahrscheinlich nicht zu einer steigenden Produktivität kurzfristig.
Ich glaube, man muss da, also ich habe in meinen letzten Jahren schmerzhaft gelernt, dass es manchmal nicht um Geschwindigkeit, sondern um Richtung geht bei Unternehmen. Also ist die Frage, wie ändere ich denn den Kurs? Also um den Kurs zu ändern, glaube ich, muss ich zuerst mal Klarheit haben, was ist mein Ziel, also was ist der Nordstern oder die Orientierung, die ich insgesamt haben will und wie kann ich dann schrittweise dahin kommen, dass ich das verändere. Und natürlich sind alle Veränderungen, die zu Gehaltseinschränkungen führen, immer schmerzhaft und mit Sicherheit führen die zu keinem Zufriedenheitsgewinn in der Firma. Die Frage ist aber, wie erziehen wir eigentlich Leute dazu, die in unseren Unternehmen arbeiten, zu verstehen, was eigentlich ihr Job ist? Und es beginnt ja zuerst mal, also das beginnt bei so Basics und da bin ich immer ein bisschen basic orientiert, sage ich mal. Mich würde mal interessieren, was sind deine Einschätzungen, wobei das ist fair, unfair im Podcast zu fragen, aber fragen wir mal in anderen Unternehmen und nicht in deinem Unternehmen, wie viel Prozent der Mitarbeiter wissen, was der Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn ist?
Wir machen einmal im Monat eine Gesamtbetrachtung, wo wir diese Zahlen offenlegen und auch jedes Mal, der Marcel Becker macht das bei uns, kommt immer erhobener Zeigefinger, Umsatz ist nicht Gewinn und Gewinn ist übrigens auch nicht Kohle auf dem Konto. So, das weiß ich mal, wir machen diese BWL-Basics einmal im Monat, deswegen würde ich jetzt tippen, wir sind nicht bei 100%, sondern auch irgendwo, dadurch, dass wir es sehr, sehr penetrant machen, bei wahrscheinlich 95%, aber bevor wir damit angefangen haben, würde ich jetzt sagen, war das eher eine 60-70% Quote maximal.
Es gab mal eine Bild-Headline irgendwie, ich kenne mich mit Fußball nicht so aus, ich glaube Ronaldo oder irgendjemand ist nach Turin gewechselt und dann hatte die Bild-Headline gesagt, dass die Ablösesumme praktisch eine Woche danach durch die Trikotverkäufe schon reingeholt war. Also das heißt, der Umsatz, den sie durch Trikotverkäufe hatten, ist gleichzeitig das, was sie für die Ablöse bezahlt haben, was natürlich betriebswirtschaftlicher Quatsch ist. Aber das ist ungefähr das Niveau, glaube ich, und Bild-Zeitung ist jetzt, kann man jetzt kritisieren oder nicht, aber das zeigt immer so das Verständnis, das Gesamtverständnis eines gewissen Anteils der Bevölkerung. Und das wird sehr stark durcheinander gebracht. So, und jetzt müsste man die zweite Frage stellen, warum gibt es eigentlich Unternehmen? Also warum macht nicht jeder was für sich alleine? Also ich mache deswegen Unternehmen, weil ich hole jemand Zweites dazu, weil einer durch Spezialisierung seine Zeit effizienter nutzen kann, um das Gesamtziel zu erreichen. Und wenn die Leute diesen Bezug zu, was ist eigentlich mein Gesamtziel, verlieren und was ist mein Beitrag dazu, dann können sie natürlich diesen Beitrag auch gar nicht richtig leisten, weil sie wissen es nicht. Also viel Führung des alten Verständnisses ist ja, sei von 9 bis 5 da, dann kriegst du dein Geld. was du machst, ist total egal. Hauptsache, du bist anwesend. Das ist ja der große Konflikt von ich würde mal sagen, Dinosaurier-Führungskräften des letzten Jahrtausends und der neuen Welt nach Corona. Die erste Frage im Vorstellungsgespräch ist doch, wie oft muss ich im Büro sein? Und die Hauptmetrik von solchen Führungskräften ist, naja, wer anwesend war, hat seinen Job gemacht. Irgendwie klappt das nicht mehr. So, und jetzt, was wir erzeugen müssen, um auf deine Frage zurückzukommen, ist ein Verständnis. Was ist mein Job in meiner Funktion zu dem Erfolg dieses Unternehmens?
Da sind wir dann wieder beim Thema Unterkaskadieren, dann doch, weil das Ziel übergeordnet ist ja, dass Gewinn irgendwo hängen bleibt, weil ein Unternehmen ohne Gewinn nicht so lange existieren kann. Das heißt, du musst ja von da aus dann runterbrechen, um bei jedem im Team auch aufzeigen zu können, welchen Beitrag kannst du eigentlich dafür leisten. Und das ist ja nicht unbedingt, das ist ja auch die Reinigungskraft müsste ja verstehen, dass auch sie eine relevante Funktion hat, weil wenn potenzielle Kunden ins Büro kommen, das ist dreckig, dann reduziert das die Wahrscheinlichkeit, dass mit diesen Kunden Umsatz und Gewinn erzeugt.
Die Frage ist natürlich, wie weit muss dieses Verständnis sein? Und so von der Zielhierarchie, glaube ich, gibt es für Unternehmen immer drei Ziele, die relevant sind. Das eine ist Rentabilität, was du gerade gesagt hast. Das zweite ist Liquidität, also kann ich die Gehälter zahlen? Weil ich kann zwar ein super rentables Produkt haben, was, wenn das Geld aber erst in 3 Jahren reinkommt und ich keinen Kredit kriege, dann hilft mir das nichts. Und das dritte ist Wachstum, wobei das immer so ein bisschen der umstrittene Teil ist. Aber bei vielen Unternehmen ist es so, wenn ich langsamer wachse als der Markt, habe ich einen Wettbewerbsnachteil. Also muss ich eigentlich schneller wachsen als der Markt. Das sind so die drei Top-Hierarchieziele eigentlich von Unternehmen. Und das muss ich verstehen. Also was ist wichtig, wenn ich einen Auftrag akquiriere? Also wenn Vertriebler nur nach Umsatz zum Beispiel provisioniert werden, weil man irgendwie geheim halten will, wie die Rentabilität dieses Unternehmens ist, dann erzeugen die Umsatz. Und Umsatz, ich verrate jetzt mal ein dunkles Geheimnis, Umsatz ist sehr leicht zu kaufen. Ich kann Umsatz, kann ich dir beliebig beschaffen. Gewinn ist die Schwierigkeit.
Ja, Thema Google Ads, es gibt viele Unternehmen, die über Google Ads Umsatz kaufen.
Ja.
Und ein also Geld wechseln.
Geht doch viel einfacher, also muss ich nicht so viel Marge zahlen, dafür zahlen für Google Ads, aber und das ist jetzt so, man sagt ja, you get what you pay for. Also wenn dein Ziel ist Umsatz, dann laufen die Leute natürlich nach Umsatz, ist ja klar. Und ich glaube, man muss den Leuten auch erklären, gerade in Agenturen zum Beispiel gibt's so eine Faustregel, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kenne so eine Faustregel, dass so ein Drittel des Umsatzes ist normalerweise Gehalt, ein Drittel ist irgendwie Fixkosten und sowas und ein Drittel ist dann Investitionen oder Gewinn. So als grobe Orientierung. So, das heißt, ich muss verstehen, wenn ich sozusagen irgendwie 1.000 Euro bekomme, dass dann auf der Rechnung 3.000 Euro stehen muss, damit die Maschine läuft. Die meisten Leute denken ja eher, boah, die verlangen ja ganz schön viel für mich und so viel kriege ich ja gar nicht. Warum ist das so? Weil das Büro eine Miete kostet, weil du einen Computer bekommen hast und so weiter und so weiter. So, und diese Zusammenhänge, glaube ich, die werden immer so als Geheimwissen gehandhabt und es hilft halt nichts.
So, also wir müssen im Prinzip allen relevanten Personen im Team ein Gefühl und Verständnis dafür geben, welchen Beitrag sie zu den Gesamtunternehmenszielen beitragen. Dafür muss ich die natürlich auch erstmal transparent haben. Also das wäre ja dann, wenn ich es richtig verstehe, der erste wichtige Schritt, damit ich diese Silo-Bildung mal auflösen kann.
Das ist der erste, ja, das ist einer der ersten Schritte. Ich würde zwei sehen. Der zweite ist, habe ich denn die Leute, die überhaupt ein Interesse haben, das zu verstehen? So, und jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten Thema gerade im jetzigen Zusammenhang mit so schwankender Nachfrage. Es gibt einen sehr umstrittenen Menschen in Deutschland, der sich zu allem Möglichen äußert, das ist der Typ von Trigema, der Grupp. Da kann man durchaus bestimmte Sachen in Frage stellen, aber es gibt eine Aussage, die ich sehr, sehr spannend fand. Und der sagt, wenn du heute ein großes Problem hast, dann hast du deinen Job nicht gemacht, weil du hattest ein kleines Problem und hast das nicht gelöst. So, und jetzt ist sozusagen wenn man das überträgt auf dein Beispiel ist, ich kann alles tun, um meinen Mitarbeitern das klar zu machen. Wenn die Mitarbeiter nicht das Interesse haben, das zu verstehen, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Entweder in ihrem Bereich ist das Verständnis, was sie haben und ihr Interesse reicht und sie können damit ihren Job machen, oder ich muss mich von den Leuten trennen. Und gerade das Trennen von Leuten ist etwas, was ein absolutes Tabu ist und was jetzt in der Situation zu den zu absoluten Perversionen führt. Also ich habe jetzt ein kleines Problem gehabt, habe mich nicht von den Leuten getrennt, von denen ich mich trennen wollte, habe jetzt ein großes Problem, komme eventuell in das Thema Sozialplan und trenne mich jetzt von Leuten, die auf Basis völlig anderer Kriterien ausgewählt werden, als die Kriterien, die ich eigentlich bräuchte, um mein Unternehmen nach vorne zu treiben. So, also die Gegenseite zu, ich lerne etwas oder ich lehre etwas, muss ich lerne etwas sein. Also was habe ich die richtigen Leute, die das Interesse haben, daran, ihre Arbeit genau daran auszurichten.
Okay, also das geht natürlich dann jetzt richtig ans Eingemachte, weil ich muss halt eben schauen, habe ich die richtigen... Ja, das ist kein Ding, das ist für manche Leute ein bisschen erschreckend vielleicht, aber finde ich extrem wichtig und gut, dass du das Thema ansprichst, denn ich brauche halt die richtigen Fähigkeiten. Und ich glaube, es sitzen auch in vielen Abteilungen, in vielen Organisationen, in jeder Abteilung sitzen Leute, die halt so Dienst nach Vorschrift machen, die eigentlich auch kein Interesse an den Unternehmenszielen haben, weil sie einfach nur pünktlich feiern haben wollen, etc. So, und das, wenn ich die mitschleppen kann, ist völlig okay, dann mach das ruhig. Wenn es aber eng wird, wie du es halt eben sagst, wenn ich dann nach Sozialpartner agieren muss oder was wir auch bei Kunden gesehen haben, wenn irgendwie der Investor Kohle zurückgezogen hat und der hat einfach mal gesagt, wird 10% vom Team raus. Ja, führt nicht zu den klügsten Entscheidungen meistens.
Genau, und jetzt muss man ein bisschen differenzieren. Also man kann auch nicht nur Häuptlinge haben, man braucht Indianer. Und es gibt für bestimmte Positionen, ist es total okay, nicht den großen Überblick zu haben, weil ich genau einen Task in einem bestimmten Prozess abarbeite. Vorausgesetzt, es ist klar, wie der Prozess ist und es ist klar, was der Task ist, dann kann man das machen. Das ist ja wie ein Fiverr-Job oder ein Upwork-Job, den muss ich halt definieren. Und der muss jetzt nicht wissen, wie meine Unternehmensziele sind oder der muss nicht meine Kultur irgendwie tragen, sondern der kann einfach jetzt einen bestimmten Job machen. Was ist, ich sagen wir mal, du brauchst jetzt für dein Unternehmen Werbet-T-Shirts. Dein Werbet-T-Shirt-Lieferant muss nicht deine G&V verstehen, sondern der hat einen Job, mach mir Werbet-T-Shirts. So, und jetzt ist die Frage, welche Jobs müssen dieses Verständnis haben. Das würde man wahrscheinlich eher als strategische Jobs sehen. Und welche Jobs können einen operativen Task übernehmen? Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter in die Zukunft schaut, könnte man sich dann fragen, okay, diese operativen Tasks, wie sind die erstens outsourcebar, zweitens standardisierbar und drittens durch AI ersetzbar? Aber vom Prinzip wäre das so die Zweiteilung, die ich sehen würde.
Hast du zum ersten Mal AI, das ist, glaube ich, seit langem mal ein Podcast, wo jetzt erst nach 20 Minuten das Thema AI kommt, führt mich zu einer Frage, die mich da jetzt auch beschäftigt, dieses Thema Silobildung. Ist ja sehr stark auch durch Menschen getrieben, durch Menschen und Ziele haben wir jetzt gerade. Wie können wir das siehst du Möglichkeiten, das durch Technologie aufzulösen?
Eigentlich ja und nein. Technologie ist ein Garbage-In, Garbage-Out-Thema, so wie Analytics. Und ich glaube, Sascha Lobo oder sowas hat gesagt, wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, hast du einen digitalen Scheißprozess und keinen besseren Prozess dadurch. Ich glaube, es gibt einen Handlungshinweis von Elon Musk in seiner Biografie. Kann man auch über ihn denken, was man will, das ist alles gut. Aber es gibt immer, ich finde, man muss immer so ein paar Sachen dann rauspicken, die für einen gut sind. Und ich finde, er hat sehr schmerzhaft erzählt, wie er Automatisierung sehr teuer erkauft hat und sein Lernen über Automatisierung verändert hat, weil er nämlich gesagt hat, ich habe Prozesse automatisiert, die zuerst mal gar nicht da sein hätten sollen. Sondern das Gleiche passiert jetzt in der Vorstufe mit AI meines Erachtens. Also ich kann AI auf Prozesse loslassen, die gar nicht da sein müssen. Dadurch gewinne ich natürlich nichts. Ich muss mir vorher die Frage stellen, wie schauen meine Prozesse aus? Welche sind überhaupt notwendig? Welche sind schnell genug und welche sind gut genug definiert, dass ich sie A, outsourcen, B, automatisieren und D, C durch AI unterstützen kann. Wenn ich das aber in der falschen Reihenfolge mache, hebe ich nicht die Effizienz, die ich eigentlich brauche und die ich auch haben will dafür.
Das heißt, Technologie, wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, du hast ja das vorhin noch die schöne Beispiel dann von Wolfgang Grupp, so, ne, du hast ein kleines Problem zu einem großen werden lassen, dann wird die Technologie nicht dafür sorgen, dass du das wieder zu einem kleinen Problem machst, sondern wahrscheinlich wirst du das einfach nochmal dann so einen kleinen Hockeystick da dran hängen und dein großes Problem nochmal vergrößern.
Ja, das ist meines Erachtens auch eines der größten Führungsprobleme jetzt gerade im Mittelstand, ist der Mangel an Kompetenz im Thema IT und Daten. Das heißt, es gibt meines Erachtens fast kein Unternehmen, das nicht extrem abhängig ist von IT und Daten. Gleichzeitig haben wir aber Führungskräfte, die nicht verstehen, was in diesen Themenfeldern los ist. Jetzt passieren so komische Königs- und Fürstentümer von IT in Organisationen, die dann auf einmal bestimmt, was die Organisation machen soll. Und dann kommt dabei raus, irgendwie übertrieben ist es, für uns ist es einfacher, dass alle Windows nutzen, weil dann können wir das besser supporten. Deswegen legen wir jetzt fest, dass alle Windows benutzen müssen. So, und auch da passiert wieder Silo-Interesse über Gesamtinteresse. Und weil es nicht geführt werden kann, also zurück zum Thema Führungsschwäche, wird das zugelassen, weil man halt nicht mitreden kann dann mit den IT-Lern da unter. Und dann sagt man auch zum Chef der Website-Entwicklung, sagt man dann, hey, mein Drucker funktioniert nicht, weil ist ja alles IT irgendwie.
Und das führt dann dazu, dass wir, um da die, von IT dann die Brücke zu Marketing und Sales zu schlagen, dass IT entscheidet, welches CRM eingeführt wird.
Genau, weil wir haben ja alles von SAP.
Ja, genau. Und das führt mich dann jetzt auch wieder dazu, also Thema, wir einigen uns drauf, Technologie löst nicht deine Probleme in der Silo-Bildung, sondern kann die auch eher verstärken. Das heißt, wenn ihr hofft, durch Salesforce, SAP oder HubSpot oder wie auch immer, diese Silo-Bildung aufzulösen, nee, es funktioniert nicht, wenn vorher nicht die richtigen Strukturen geschaffen worden sind.
Ich hab noch einen Geheimtipp, wie man diese Silo-Strukturen und dieses Thema eigentlich angehen kann. Ich glaube, und das ist so meine demütiger Teil, ich glaube, Marketing hat ein paar richtig große Fails in den letzten 20 Jahren geschafft. Also ein Thema davon, das wird auch der Vortrag auf der SMX sein, wie hat es Marketing geschafft, jetzt Budgets zu verlieren im Bereich Performance-Marketing? Also Performance-Marketing wurde ja jahrelang als Marketing-Teil definiert, also Google Ads, Lower-Funnel-Marketing, weil wegen Silos und Egos die Marketing-Leute das Budget haben wollten, was da ausgegeben wird und die Sales-Leute gepennt haben. So, jetzt passiert aber Folgendes, der CEO hat nicht verstanden, dass das zwei unterschiedliche Dinge sind, sondern seine erste Kurzschlussreaktion nach Demand geht runter, ist Marketingbudget kürzen. Niemand würde auf die Idee kommen, Salesbudget zu kürzen, in der Situation, wo ich ein Nachfrageproblem habe. So, und jetzt, meines Erachtens, ist das ein Mega-Fail von Marketing in den letzten 20 Jahren gewesen. So, und der zweite Mega-Fail ist, dass Marketing die Sprache verloren hat, mit C-Level zu sprechen. Weil man irgendwie so schöne bunte Bilder und Sprachen erfunden hat, die keiner versteht. Der CEO will nicht wissen, wie viel MQLs du gemacht hast. Das versteht er. Er will auch nicht wissen, was für eine Sichtbarkeit seine Domain hat. Also völlig skurrile Worte werden da dann verwendet. Und mein Geheimtipp wäre mal, ein Praktikum im Finance-Team zu machen, um mal zu verstehen, dass aus Unternehmenssicht Marketing eigentlich ein Invest ist. Und man bewertet Invest durch ROI. So, und jetzt kann man sagen, wie stelle ich eigentlich dar als Marketing, dass ich einen Return liefere für mein Unternehmen? Ich hatte da eine sehr lustige Diskussion auf LinkedIn oder auf Facebook vor einer Woche mit einem SEO, der gesagt hat, boah, das ist eine Unverschämtheit, die SEA-Leute kriegen so viel Budget und ich nicht. Und dafür haben wir doch die Sichtbarkeit irgendwie hochgetragen. Und habe ich gesagt, ich glaube, du hast einfach ein Kommunikationsproblem. Du kannst nicht erklären, warum das Invest in deinen Bereich Return erzeugt. Und dann hat er ewiger Diskussionsstrang, totaler Widerspruch und so weiter. Und am Ende, irgendwie drei Tage später, hat er gesagt, schau mal, mit dieser Folie habe ich mein Budget vervierfacht. Und was war drin? Spalte ROI. Überraschung.
Ja, ja, wie du sagst, zum C-Level und vor allem kommunizier so, dass der CFO es auch versteht, weil der hat ja im Endeffekt meistens dann doch den Daumen drauf und er muss es verstehen und ein MQL sagt dem nichts, aber Deckungsbeitrag, das ist eine Zahl, die er kennt.
Das Geheimnis ist, der CFO ist dein Freund. Und viele denken, es ist ein Feind.
Tatsächlich, wenn ich mit vielen Marketingleitern spreche, da ist halt eben auch irgendwie so, die wollen das Budget zusammenstreichen, wollen möglichst wenig für Marketing ausgeben. Ja, wenn sie aber den ROI sehen würden, dann ist es leichter. Und das heißt, führt mich zu der Frage oder der These, also ich lege es dir mal in den Mund, dass man ich mit den richtigen Kennzahlen oder sehr KPI, wirklich Unternehmens-KPI getrieben, das Thema Marketing viel, viel besser vorantreiben kann innerhalb einer Organisation.
Absolut. Ich begleite ein paar CMOs so auf Coaching-Basis. Und eines der, was für mich praktisch ein Mantra dieses Jahres geworden ist, ist eine Frage, mit der mich mal jemand konfrontiert hat und der hat gesagt, mein CEO hat mich gefragt, where do I see that in Salesforce? So, und ich finde, das ist eine grandiose Frage. Dieses Unternehmen ist ein Software-as-a-Service-Unternehmen, steuert praktisch Unternehmensentscheidungen durch Pipeline und durch alle Reports, die in Salesforce stehen. So, und die total valide Frage des CEOs ist, wo sehe ich das, was du machst in Salesforce? Und das haben wir dann als Input genommen und gesagt, das ist eigentlich kein Problem. Wir können genau das darstellen. Wie viel Anteil von deiner Pipeline ist Sales-driven, wie viel davon ist Marketing-driven? Das Problem ist nur, und jetzt wird's dünn für die bunte Bilder-Marketer. Das bedeutet, dass ich ein Commitment abgebe, dass so und so viel Prozent der Pipeline aus Marketing generiert wird. Das heißt, ich übernehme Verantwortung für zukünftigen Umsatz. Und dann, Überraschung, Überraschung, ist Budget überhaupt kein Thema mehr.
Ich habe vor kurzem auch in einem Gespräch mit einem Marketingleiter halt eben auch so die Idee mal formuliert, lass uns doch einfach mal Marketing vom Vertrieb aus rückwärts denken. Also wie könnt ihr dafür sorgen, dass der Head of Sales glücklicher ist? Weil dann wird der sich dafür einsetzen, dass wir mehr von dem machen können, was ihn glücklich macht. Und von da aus rückwärts gehen. Und das schafft dann wieder Budgets für Dinge, die dann vielleicht nicht so direkt umsatzmittelbar zuordnenbar sind. Aber wir haben halt eben vorher genug Pipeline geliefert, sodass wir da einfach auch die Luft dann dafür haben. Also da einfach mal rückwärts denken und nicht von dem bunten Bildchen aufwärts.
Absolut, genau so machen wir das. Wir trennen dann noch in zwei Ebenen. Und zwar gibt es, also der Mann, mit dem ich das zusammen mache, der trennt begrifflich zwischen Engine und Fuel und sagt, es gibt bestimmte Sachen, die sind meine Marketing-Engine. Das ist sowas wie eine Website, die ich einmal baue und dann habe ich bestimmte Sachen, die entstehen durch diese Engine. Und dann habe ich Fuel, das ist praktisch mein Invest. Also wo kann ich bestimmte Sachen durch Verbesserung der Engine erzeugen und wo kann ich bestimmte Sachen durch Verbesserung des Fuels erzeugen, und dadurch steuere ich eigentlich den Return des Marketings, den ich erzeugen kann. Und bestimmte Sachen, wie, was weiß ich, ein Website-Umzug oder sowas, haben zuerst mal keinen direkten Return, weil das Arbeiten an der Engine sind. Das könnte man im IT-Bereich, würde man Refactoring oder sowas dazu sagen. Das hat zuerst mal keinen direkten Umsatzreturn, aber es senkt meine zukünftigen Investitionen oder erhöht den Output meiner zukünftigen Investitionen. So, und jetzt habe ich so eine eigene Investmentwelt natürlich im Marketing, die ich darüber steuern kann. Aber ja, eines meiner großen Learnings tatsächlich ist, Marketing ist schön und gut, aber Sales macht am Ende den Umsatz. So, und deswegen, jetzt ist ein bisschen religionsabhängig von dem Unternehmen, ist sozusagen der CMO oder CRO oder wer auch immer für diesen Bereich zuständig ist. Er kommt ja aus der Marketing- oder der Sales-Schule, und je nachdem ist sozusagen Branding, alles ist irgendwie Branding oder alles ist irgendwie Sales. Und da muss man sich, glaube ich, anpassen auf die jetzige Situation, weil das wird man nicht von unten heraus lösen. Die Frage ist aber, und das Problem haben alle, wie erzeuge ich Umsatz oder Gewinn, in unserer ursprünglichen Terminologie auch zu bleiben. Und das ist meines Erachtens überhaupt keine Rocket Science. Also das kann man machen. Aber man muss Mechaniken verstehen, die dazu führen. Und eine ganz banale Mechanik, die ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist erstens mal, Sales ist ein eigenes Wissen. Und das kann man nicht mal schnell lernen. Und das ist auch so ein Tipp für Marketer ist, tut nicht so, als ob ihr jetzt Sales könnt. Weil das wirkt ganz, ganz komisch für Leute, die wirklich Sales können. Und das Zweite ist, trotzdem kann man lernen und sich entwickeln und kann Wissen in diesem Bereich aufbauen. Und eines, was mein großes Learning ist, ist, Marketing-Reports sind falsch aufgebaut. Weil von der Wahrnehmungspsychologie weiß man, dass Goldfische wie unsere Mitarbeiter und wir selber einfach nur eine bestimmte Aufmerksamkeitsspanne haben. Und wenn unsere Marketing-Reports mit Impressions starten, was wird optimiert, überraschenderweise? Na, Impressions, ist doch klar. Richtige Reports oder eigentlich Unternehmensreports oder Sales Reports in dem Fall starten mit Umsatz oder Gewinn. So, was optimiere ich also? Die erste Spalte, Gewinn oder Umsatz. Völlige Überraschung, ja. Und deswegen ist ein Beispiel mit dem von hinten denken. Sales Leute würden übrigens sagen von vorne denken. Also die denken vom Umsatz her, und sagen, das ist doch vorne. Wieso soll das hinten sein? Weil in ihren Reportings ist das praktisch die erste Spalte. Das ist die Richtung, in die man denken muss. Und dann fällt es auch überhaupt nicht schwer zu sagen, was ist denn jetzt das, was ich in der Impressions-Seite optimieren muss? Weil das ist da, wo nichts übrig bleibt. Der beste Optimierungstipp und für große Unternehmen ist total einfach. Also wie kann ich optimieren? Ich bilde einen Durchschnitt meiner Kampagnen oder Maßnahmen oder was weiß ich und streiche alles, was unter dem Durchschnitt ist. Und das Budget packe ich nach oben. Fertig. Also, wie gesagt, das ist alles keine Rocket Science. Die Frage ist nur, gestehe ich mir und meinem Ego ein, zu sagen, ich habe hier ein Wissensdefizit. Und jetzt kommen wir in diesen klassischen Dunning-Kruger-Effekt, den man übrigens sehr stark in Marketingagenturen jetzt in der Zeit gerade sieht. Alle reden über Lead-Generierung, Sales und so weiter. Und das ist einfach faszinierend, wie viele Experten wir haben. Also wir hatten jetzt die letzten Jahre Blockchain-Experten, wir hatten Metaverse-Experten, wir hatten AI-Experten und dieses Jahr haben wir Lead-Generierungsexperten. Und das Lustige ist, es ist immer dasselbe. Man nennt es einfach anders und sagt, das ist jetzt das, was wir Lead-Generierung nennen, weil alle brauchen gerade Leads. Ich glaube aber, eigentlich müsste man sich doch die Frage stellen, wie kann ich vom Sales lernen, damit ich verstehe, was das wirklich ist, was ich brauche. Weil sonst ist nämlich Lead-Generierung MQL, Marketing Qualified Leads. Ja, schau mal, ich habe doppelt so viele Leads gemacht wie letztes Jahr. Wieso haben wir keinen Umsatz? Der Sales ist schuld, weil ich habe ja die Leads geliefert. Und ich glaube, da ist jetzt einfach Demut gefragt an der Stelle und zu sagen, okay, von wem kann ich lernen? Ich persönlich lerne da von Katharina sehr viel, aber von wem kann ich lernen, wie man eigentlich denken muss? Und von meinem eigenen Ego zu sagen, Marketing ist das Wichtigste der Welt, wegzugehen und zu sagen, das Unternehmen ist das Wichtigste der Welt. Wenn ich einen Job von einem Unternehmen habe, ist das Überleben des Unternehmens und das Wachstum und Rentabilität und Liquidität. Das ist das Thema, um was es geht. Was ist mein Beitrag, den ich als Marketing dazu leisten kann, das zu erreichen? Und da ist, tut mir leid, in den 20er Jahren dieses Jahrtausends ist Lernen wahrscheinlich ein Großteil, was ich dazu beitragen kann. So, was für ein Schlusswort, oder?
Wow. Mir raucht der Kopf ein wenig. Es war sehr, sehr, sehr viel Input zu einem Thema, was ich total liebe und vor allem auch für essentiell halte, damit klügere Entscheidungen im Marketingabteilung oder auch dann in Gesamtunternehmen getroffen werden, damit sie, wir haben jetzt gerade, sagen wir, herausfordernde Zeiten für die meisten Unternehmen, damit man da einfach auch sehr, sehr gut rauskommt. Ich fasse mal zusammen, was ich jetzt aus circa 35 Minuten von Pascal Fantou mitgenommen habe. So, wir haben darüber geredet, wie wir durch die Auflösung von Silos in Unternehmen dafür sorgen können, dass sie besser dastehen, wirtschaftlich besser dastehen. Und das fängt an damit, dass alle Abteilungen auf die Gesamtunternehmensziele einzahlen müssen und sich nicht ihre Ziele selber stecken und sagen, das Marketing arbeitet jetzt darauf hin, Leads zu generieren, sondern auch das Marketing hat die Aufgabe, auf den Gewinn des Unternehmens einzuzahlen. Und damit müssen wir anfangen. Das ist Führungsaufgabe. Das heißt, die Abteilungen, die Bereiche dahin zu bringen, dass sie auf die Gesamtunternehmensziele einzahlen und nicht sich selber diese Sachen stecken. Das ist manchmal unbequem, weil die Abteilungen mögen das dann vielleicht auch nicht, weil der andere Weg bequemer ist. Aber anders funktioniert es nicht. Und das führt dann dazu, dass, ich fand einen sehr schönen Ansatz, dass man sagt, so die Peers müssen gemeinsam Ziele erreichen, die sie alleine nicht erreichen können, weil das führt zu Kooperation und nicht zu Isolation. Also dass das Marketing sagt, so ich kümmere mich jetzt einfach nur um die Leads, was der Sales damit macht, ist mir total egal. Funktioniert halt, wenn man Marketing genau darauf incentiviert. Wenn man aber Marketing darauf incentiviert, dass sie gemeinsam mit Sales Ziele erreichen müssen, müssen sie auf einmal kooperieren. Und das ist unbequem, aber essentiell, damit es halt eben weitergeht oder halt eben auch die Situation verbessert wird. Und unterm Strich, es geht nicht darum, Umsatz zu steigern, sondern Rentabilität zu steigern. Oder du hast diesen schönen Dreiklang Rentabilität, Liquidität und auch das Thema Wachstum. Und fangen wir mal mit Rentabilität an. So, das ist nämlich das, wo Marketing und Sales, glaube ich, einen sehr, sehr guten Einfluss drauf nehmen können und da genau den Fokus drauf legen. Und nur diese Grundlagen müssen gesetzt werden. Also, dass jeder in diesen Abteilungen weiß, auf welche Ziele er hinarbeiten muss und das frühzeitig auch angehen. Und dann kommen wir noch zu dem Punkt, Technologie löst dir diese Probleme nicht, auch wenn die großen Technologieanbieter das gerne mal behaupten. Diese Grundlagen müssen gelegt sein und dann kann Technologie dafür sorgen, dass man das Ganze dann halt eben auch sauber orchestrieren kann. Dementsprechend ist es wichtig, die richtigen Kennzahlen auch zu haben, auf die hingearbeitet wird. Ich finde diesen Satz, wo sehe ich das in Salesforce, sehr, sehr schön. Nämlich, also wie sorge ich dafür, dass ich exakt die richtigen Zahlen immer im Blick habe? Und das ist, der CEO schaut in Salesforce rein oder der oder die CEO so und guckt, wie viel Pipeline ist daraus entstanden, wie viel Umsatz ist daraus entstanden, wie viel Deckungsbeitrag ist daraus entstanden. Und von diesem Punkt an rückwärts zu arbeiten, nämlich genau darauf, mehr Umsatz reinzuholen und das Marketing genau daraufhin auch auszurichten, nämlich den Umsatz oder die Zuarbeit für den Umsatz vom Vertrieb zu fokussieren. Und wenn genau das erreicht worden ist, dann können halt eben auch Marketingbudgets problemlos gesteigert werden, weil man sieht ja auch, was hinten daraus resultiert. Und nicht Marketing sollte darum betteln, mehr Budget zu kriegen, um schöne Dinge zu machen. Andersrum funktioniert es. So, das ist mal die kompakte Zusammenfassung von dem, was ich hier alles mitgenommen habe. Es war wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr.
Sehr schön zusammengefasst. Ein Aspekt würde ich noch rausheben, das ist das Lernen und Weiterentwickeln. Also ich glaube, das wäre noch der Aspekt. All das, was du beschreibst, kann ich jetzt so sagen, aber wenn ich nicht meine Mitarbeiter und mich selber weiterentwickle, um das wirklich zu verstehen, dann ist es halt nur wieder eine Headline auf einer PowerPoint.
Sehr schön. Und ich glaube, das Lernen und Weiterentwickeln, wer bis hierhin gehört hat, hat da schon mal einen sehr, sehr guten ersten Schritt in diese Richtung gemacht.
Selbstverständlich.
So, lieber Pascal, wenn man jetzt mit dir sich weiter über das Thema austauschen will, LinkedIn, guter Weg, dich anzuschreiben.
Ja, wenn man nichts verkaufen will, also ich hatte die interessante Erfahrung bei LinkedIn, wenn man in seinem Namen irgendwie ein Brand stehen hat, dann kriegt man Angebote von Website Development bis zur Kühlung von in Produktionsstätten. Also ich bin, glaube ich, sehr kommunikativ. Ich schreibe auch regelmäßig oder unregelmäßig zurück. Da bin ich nicht immer ganz so konsequent, wie es vielleicht jetzt hier im Podcast klingt, aber LinkedIn ist ein guter Weg, ja, definitiv.
Wunderbar, definitiv. Und ansonsten, man sieht dich auf der SMX, nee, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, war die schon vorbei, aber man hätte dich da sehen können, sieht dich bestimmt auf anderen Veranstaltungen, einfach mal anquatschen, glaube ich. Es macht Riesenspaß, sich mit Pascal auseinanderzusetzen und vor allen Dingen auch zu diskutieren, weil meinungsstark ist er, hat viel Ahnung und ist neugierig dabei. Also mir macht das immer große Freude, deswegen sage ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir genau diese schöne Diskussion hier führen konnten.
Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Und dann, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sage einfach mal Podcast abonnieren, nicht vergessen, gerne mit 5 Sternen bewerten und wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao, ciao.